Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schönen guten Abend. Ja, guten Abend können wir eigentlich nie sagen, weil manche hören jetzt Mittwoch früh und die denken, ist der bekloppt? Es ist Mittwoch früh, wir hören die neue Folge. Übrigens, Folge 150. Und der Tino Meyer, mit dem ich gefühlte 147 Folgen, bei ein paar Folgen hat er auch geschwänzt. Einfach geschwänzt, unentschuldigt. Aber heute zur 150. Folge ist er mit dabei. Guten Abend, Tino.
Hallo Jens, herzlichen Glückwunsch wünsche ich dir zu unserer 150. Folge. Und ich möchte gleich der Vollständigkeit halber sagen, wahrscheinlich war ich sogar 4 oder 5 Folgen nicht da, aber immer entschuldigt. Also bitte.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kann von mir behaupten, dass ich bei allen 150 Folgen am Start war, meiner Rechnung nach. Aber warum ich sage guten Abend, wir nehmen ziemlich spät auf, entdecke ich, weil du warst derjenige, heute noch einen Vortrag gelauscht hast vom ehemaligen Dynamo-sportlichen Leiter, Dynamo-Chef-Scout, zwischenzeitlich auch mal Sportchef Christian Walter. Aber Christian hat weniger über den Fußball geredet, richtig?
Genauso sieht's aus, Jens. Und es ist gut, dass du guten Abend sagst, weil wir sind ja dynamisch authentisch. Warum sollen wir uns also verstellen? Und es ist guten Abend und du warst alle 150 Folgen dabei und ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen. Auch das ist eine Premiere. Und ich habe nicht nur gelauscht, ich möchte ganz uneitel oder unbescheiden sagen, wir haben es veranstaltet. Christian Walter hat von seinem, ich sage jetzt nicht Ausflug, das klingt so wie Reise oder so, nee, von seiner Laufleidenschaft, und das verbindet uns eben auch, Christian ist leidenschaftlicher Läufer und er war vor gut einem Jahr beim Manaslu Trail Run, Trail Race am Start. Da müsst ihr dir vorstellen, Jens, das ist einer der 8000er auf dieser Welt im Himalaya. Und da gibt's ein Mehretappenrennen, 9 Etappen. Da, ich glaube, am Ende waren es so knapp 240 Kilometer und es ging auch ein paar tausend Meter davon nach oben und dann wieder ein paar tausend Meter nach unten. Und Christian ist am Ende Vierter geworden von 60, hat er heute erzählt, und hat eben auch ein paar echt tolle Bilder gezeigt. Und da mache ich, ich sag's jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob Christian das recht wäre. Christian hat auch gesungen und Gitarre gespielt.
Was?
Ja, stark. Das war wirklich ein sehr durchaus ergreifender, packender Moment. Hatte auch wirklich tolle Bilder dabei, hat das Schöne erzählt. Und das war ein toller Abend. Und ich habe dann gesagt, Christian, ich muss jetzt, also Christian war dann fertig und es gab noch das eine oder andere Nachgespräch, sag, ich muss jetzt los, wir nehmen jetzt Podcast auf. Und da sagt er, überhaupt kein Problem, weil da hat er natürlich Verständnis für. Ich soll viele Grüße ausrichten und Dynamo Schaftenklassen halt.
Naja, hoffentlich. Hoffentlich hat er recht. Der Trail wäre trotzdem nicht so ganz meine Welt. Also wenn ich schon 8000er höre und wie viel 240 Kilometer, da hat bei mir die Synapse schon gesagt, gute Nacht.
Also, du könntest noch durch 9 Etappen teilen.
Weder singen noch laufen. Für die Veranstaltung Umbreit komplett ungeeignet. Apropos singen. Mein lieber Tino, es ist Zeit in Folge 150. Danke zu sagen. Nämlich danke. Letzte Woche kamen wieder die Spotify-Jahrescharts und das ist ja immer ein großes Happening, großes Event und alle gucken. Und auch wir haben uns gefreut und haben natürlich ein bisschen geguckt und bei vielen Leuten haben uns die Stories erreicht, dass Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, unter den Top 5 liegt oder Top-Podcast ist. Und das freut uns ungemein, dass ihr so treu zu uns seid, dass ihr uns jede Woche einschaltet, in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt. Und dass wir euch begleiten dürfen. Und das ist für uns auch eine Menge Ansporn, aber es ist auch Zeit irgendwie, euch mal Danke zu sagen. Das fetzt einfach. Bei der Gelegenheit, mein lieber Tino, was war denn dein Spotify-Lied des Jahres?
Sag mir, wie weit willst du gehen? Na, und das ist nicht mir, sondern die Fantastischen Vier. Ich war selber überrascht. Ich hätte es nicht. Ich habe ja vorher auch überlegt und es waren dann die Fantas.
Okay.
Es ist so, ja.
Artist des Jahres?
Auch die Fantastischen Vier. Auch das hat mich überrascht. Knapp vor Wanda.
Na gut.
Na, und jetzt du?
Auch sehr ungewohnt. Miley Cyrus, Lied des Jahres, End of the World.
Okay.
Artist des Jahres, du wirst jetzt leider lächeln.
Nein.
Armin van Buuren, DJ, weil ich zudem öfters mal Sport treibe. Ja, du wirst
es
nicht glauben.
Da haben wir uns
ja
doch neulich zu unterhalten. Der tat doch neulich in Amsterdam auf. Da haben wir uns doch unterhalten. Wir können doch Fachgespräche über Musik führen.
Weil du ja immer denkst, ich mache nie Sport, aber hin und wieder dann doch mal. Eine Sache noch. Gruppenauslosung, Weltmeisterschaft, Freitagabend. Also ich habe es mir wirklich nicht angetan. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und darüber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Aber die deutsche Gruppe, Curaçao, Ecuador und Elfenbeinküste. Also bei allem, und ich weiß ganz ehrlich, ja, wir sind bei den letzten zwei Weltmeisterschaften über die Vorrunde nicht hinausgekommen. Aber wenn in der Gruppe über die Vorrunde hinauskommst, Ecuador, Südamerika-Gruppe, Zweiter geworden, Elfenbeinküste, amtierender Afrikameister. Aber du musst es trotzdem irgendwie schaffen. Und den Anspruch musst du auch haben.
Jens, es gibt doch die sogenannten Kleinen nicht mehr.
Curaçao ist jetzt auch Weltmacht des Fußballs.
Darauf eine grüne Wiese, habe ich am Freitag, habe ich am Freitagabend gesagt. Nee, also da müssen wir mal sagen, und ja, sag dazu, was du willst. Für mich ist das keine Fußball-WM mehr. Da geht mir alles irgendwie ab, irgendwie mit diesen 48 Mannschaften. Und wenn das dann die Vorrunde ist, und dann muss man ja sagen, Julian Nagelsmann sagt zwar, man darf nicht den zweiten vom ersten Schritt machen, da hat er natürlich recht, aber wenn du sogar im Zweifel als Gruppendritter in dieser Hammergruppe weiterkommen kannst, also da, Jens, da fällt mir kein Vergleich ein, was passieren müsste, wenn Deutschland das nicht schafft.
Gut, na hoffen wir mal. Und das nicht gleich im Achtelfinale, glaube ich, Frankreich-Rot.
Das habe ich auch gehört.
Werbung.
Dynamo mein Verein, Dresden mein Zuhause, gemeinsam mit Radeberger Pilsner geht es in dieser Saison bei Dynamo TV zu den persönlichen Lieblingsorten der Spieler, Trainer und Legenden. In der neuen Folge dieser Reihe wurde Niklas Hauptmann interviewt und nach seinem ganz persönlichen Lieblingsort in Elbflorenz befragt. Welcher Ort für den Mittelfeldspieler so viel Bedeutung hat, erfahrt ihr in der zweiten Folge dieser Serie bei Dynamo TV mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Freuen uns sehr. Wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt. K und K sind in der Leitung. Und vielleicht hat der ein oder andere geraten. Auf jeden Fall war er zwischen 2008 und 2011 Torhüter bei der Sportgemeinschaft. Und ist jetzt in Erfurt mit der Gesundheitskasse. Wir freuen uns sehr. Axel Keller, guten Tag.
Hallo, grüß euch.
Und dann, der Chefcoach vom VfB Grischow hatte am Wochenende Grund zum Jubeln. 4:1 gegen Stendal, hat auch für Dynamo Dresden gespielt zwischen 2009 und 2014. Robert Koch, Robert, guten Tag.
Schönen guten Abend.
Robert, das war erfolgreich am Samstag mit dir und dem VfB Grischow. Was war denn mit der Eintracht los in der Stadt in der Nähe von Delitzsch?
Erstmal danke für die Glückwünsche und ja, ich war leider nicht im Stadion, deswegen ist es ein bisschen deutlicher geworden. Mich hat es dieses Wochenende mal in den Norden verschlagen. Ich war am Sonntag zum HSV gegen Werder Bremen zum Nordderby.
Auch nicht schlecht. Eindrücke? Also das zwischenzeitliche 2:1, Tor des Monats verdächtig, oder?
Ja. Also der Junge wird ja sowieso gerade gehypt mit seinen 18 Jahren. So kann man den mal live ein bisschen beobachten. Ist schon ein stabiler Junge und vor allen Dingen dann hinten raus gegen Boniface. Das sind schon zwei ordentliche Kanten. Aber ja, ich war seit langem mal wieder beim HSV, dann natürlich jetzt zum Derby und ja, also nach dem 2:1 oder dann spätestens nach dem 3:2 hat der Hütte natürlich ordentlich gebrannt.
Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, wie groß ist deine Familie, wie viele Kinder? Ich komme da immer leicht auseinander.
4 Jungs habe ich.
4 Jungs. Sind denn da jetzt schon, ich sag mal, am 8. Dezember alle Weihnachtsgeschenke da? Hat sich Doreen da schon ordnungsgemäß drum gekümmert? Kümmerst du dich da auch mit drum oder wie ist denn das? Wie ist denn der Countdown?
Ja, die müssen ja ihre Wunschzettel schreiben und das wird dann gemeinsam abgearbeitet.
Der Kleinste auch, ja, muss auch schon schreiben.
Nee, der natürlich nie. Aber das wird dann gemeinsam abgearbeitet, wobei Doreen natürlich den Hut auf hat. Ich darf dann meistens nur bestellen und bezahlen.
So ist die Verurteilung richtig. Axel, wie ist denn bei dir mit Weihnachtsgeschenken? Hast du schon alles?
Halbe. Bei der Bezahlung auch halbe. Mich müsst ihr nicht fragen, Jens. Ich habe noch nicht angefangen und über das Bezahlen habe ich noch nicht nachgedacht.
Na gut, kann man ja drüber mal reden. Aber wir sind ja ein Fußball-Podcast, deshalb lasst uns über Fußball reden. Wir haben euch natürlich mit an Bord, weil ihr am Samstag selbst gegen die Pille tretet, beim Walter-Fritsch-Turnier. Und ihr verteidigt den Titel, habt ihn zuletzt zweimal geholt. Darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen. Aber zunächst mal werden wir über den Verein sprechen, der euch beide verbindet und für den ihr dann natürlich auch am Samstag spielt, über Dynamo Dresden. Männer, wie seht denn ihr das Samstag? War das jetzt ein Rückfall? War das ein Ausrutscher? Kann das mal passieren? Ist Lautern halt einfach heimstark? Bringt mich mal in eure Gefühlswelt, diese 1:3 Niederlage in Kaiserslautern.
Also ich hatte schon gehofft, dass es mal zu einem Punkt reichen könnte, weil ja Lautern gerade nicht so gut drauf war, gerade mit dem Pokalspiel in Berlin. Und Dynamo hatte ja doch schon dann positive Erlebnisse. Ich habe nur die Zusammenfassung kurz gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, unterwegs war. man kann in Lautern verlieren, glaube ich. Das ist nie das Problem. Ich glaube, Dresden hat jetzt in den letzten Spielen in Kaiserslautern, glaube ich, weiß nicht, ob die überhaupt mal einen Punkt geholt haben.
Doch, zum Beispiel beim Relegations-Hinspiel, da haben sie ja 0-0 dort gespielt.
Ja, ja. Aber ansonsten, also ich kann mich an meine Zeit erinnern, da gab es auf dem Betze nie was zu holen. Hm. Aber ja, wie gesagt, ich sage, man kann dort sicherlich verlieren. Und ich glaube, man hat einfach diesmal einfach kein gutes Spiel gezeigt und dann verdient am Ende auch verloren. Aktuell geht es, glaube ich, darum, jetzt die Punkte woanders zu holen.
Axel, wie siehst du es?
Naja, ich sag mal, nach den 2 Siegen wäre ein Punkt oder ein Sieg schon super gewesen. Auf der anderen Seite, gerade nach der Niederlage von Lautern bei Hertha im Pokal, und war klar, dass da natürlich bei denen eine Reaktion kommt. Ich finde grundsätzlich, dass man irgendwie, glaube ich, zu sehr dann trotzdem noch versucht, das schön zu reden. Und dann hinterher immer noch, ja, es wäre was möglich gewesen, ja, aber es ist vorbei. Ne? Und das, auf der anderen Seite hat Cory natürlich recht, die entscheidenden Spiele, die kommen jetzt. Und da geht es eigentlich schon um die Wurst, weil mit 13 Punkten in die Winterpause gehen wäre nicht so gut.
Bin ich bei dir und ich sag trotzdem, auch wenn ihr sagt, klar, Betzenberg besonderes Feeling und klar sind die heimstark, sind die heimstärkste Mannschaft in Liga 2, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage und eben trotzdem nach dieser Woche zuletzt mit der Niederlage in Braunschweig und diesem 6:1 in Berlin, wo sie sich ja wirklich eine Reibe abgeholt haben, bist du doch eigentlich die Mannschaft, die dort selbstbewusst hinfährt, oder irre ich mich da, Tino?
Eigentlich ja, aber vielleicht ist genau das die Erwartungshaltung gewesen. Genau dieses Gegensätzliche. Dynamo 2 Siege, vielleicht mehr als man erwarten konnte. Lautern eben 2-mal verloren, vielleicht weniger, als die selbst auch erwartet haben. Und dann ist es doch wieder ein Heimspiel. Also ich habe auch auf mehr gehofft, jetzt nicht gerechnet, aber gehofft. Und dann war das Spiel schon eine ziemliche Ernüchterung. Und vielleicht war es genau diese Erwartungshaltung, die Ernüchterung dann noch viel größer gemacht hat. Und eben auch das Spiel, weil es war jetzt... Ja, Axel hat es ja gesagt, danach heißt es jetzt, na ja, wenn wir da ein bisschen und dort ein bisschen, dann wäre es vielleicht eng geworden. Aber eigentlich war der Kopfball von Stefan Kutschke, glaube ich, in der 72. Minute der erste, das, was man eine Chance irgendwie nennt oder so ähnlich. Und insofern, das ist schon ein bisschen wenig.
Naja, ihr habt 3:2 getippt, glaube ich, in der Sächsischen Zeitung, ja, wenn ich richtig informiert bin.
Wir sind halt auch immer Daueroptimisten. Ja. Mhm.
Naja, weil du dich die letzten Wochen ja immer gefeiert hast für deine Zuversicht und für deine richtigen Tipps, müssen wir jetzt auch mal da die gerade Linie ziehen.
Auch da ein Rückfall.
Ja, auch da ein Rückfall.
Ich habe eigentlich viele Dinge aus dem Spiel raus gar nicht so verkehrt gesehen. Kriegen heute 3 Standardtore, wenn man das dritte auch mit dazu nimmt und einen Einwurf dann als Standard auch sieht. Wo wir 2 Halbfeld-Freistöße haben, meiner Meinung nach über 90 Minuten eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber in den Situationen, erstes Tor, Halbfeld-Freistoß, wo wir nicht in der Struktur verteidigen, wie wir es müssen, haben dann Glück, dass das zweite Gegentor, ein Eckball, der nicht zählt, den wir auch nicht so verteidigen, wie wir es verteidigen müssen. Ja, uns dann so ein Stück weit entgegenkommt, kommst in die Pause rein und hast dann wieder Halbfeld-Freistoß, zweite Halbzeit, der zum 2. Gegentor führt. Wie gesagt, habe ansonsten über eigentlich die 90 Minuten gesehen, immer wieder Momente auch für uns gesehen. Muss dann aber sagen, wenn der Punkt defensive, offensive Standards, ja, wenn man den nimmt, war Lautern heute über die 90 Minuten einfach deutlich besser, deutlich wuchtiger, gehört zum Fußball dazu und ja, war heute, was das anbelangt, sicherlich nicht unser bester Tag. Wir haben, wenn du dann 2-0 hinten liegst, über die beiden Standardtore, wie gesagt, das dritte noch dazu nimmst, dann wird es hier schwer. Hatte trotzdem das Gefühl, dass wir nach dem 3-1 nochmal auf 3-4 gute Momente kommen. Wenn da der Ball reingeht, egal ob es noch 1 Minute oder vielleicht 4 geht, dann hast du schon nochmal die Möglichkeit, vielleicht, der Fußball ist so, was mitzunehmen. Aber ja, die Punkte, die ich angesprochen habe, waren heute deutlich zu fahrlässig, nicht mit der Qualität, wie wir es dann auch auf den Platz bringen müssen. Von daher geht der Sieg dann auch in Ordnung.
Ich will es halt nicht nur an sogenannten Kleinigkeiten festmachen, wie es danach immer gesagt wurde, dass es die Kleinigkeiten gewesen sind. Thomas Stamm sagt ja beispielsweise, das Verteidigen bei den Standards des Gegners war schlecht. Hat er sicherlich nicht Unrecht. 2 Treffer von Kaiserslautern fallen eben resultierend aus Standards. Aber das allein ist es doch nicht. Oder, Robert?
Naja, Standards sind immer wichtiger im Fußball, klar, aber wie du schon sagst, das ist dann am Endeffekt war es einfach offensiv vor allen Dingen viel zu wenig und sich dann nur aufs Verteidigen zu konzentrieren, indem wir, glaube ich, in dieser Saison schon gezeigt haben, dass wir da nicht die Besten sind, ist es da fehl am Platz. Ja, wie gesagt, ich fand, war einfach insgesamt, das zumindest was ich gesehen habe, war es kein gutes Spiel und sehe es auch so wie Axel, wo ich sage, okay, muss so jetzt abhaken, brauchen wir jetzt nicht noch groß hinterher und schönreden. Muss ja trotzdem dann nach vorne gucken und versuchen jetzt natürlich in den Spielen, die jetzt dann kommen, dann die Punkte zu holen.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch ein bisschen drüber reden, über das Spiel, weil es ja mich irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Du hattest nie das Gefühl, bis zur 70. Minute, Axel, da gibt's irgendwie einen Rucken oder da ist die Mannschaft da. Und eigentlich dachte ich, Mensch, mit den Erfolgen von Bochum und von Düsseldorf, die haben so das schlechte Gefühl rausgeschüttelt.
Naja, wenn du aber ehrlich bist, Bochum und Düsseldorf hast du natürlich auch Schwein. Ne? Also da ist trotz allem so viel auch für dich gelaufen, verschossener Elfmeter und dann selbst Düsseldorf hatte ja Chancen. Aber wie es so ist, im Endeffekt, es ist jetzt vorbei, du hast das Spiel verloren. Was mich halt wirklich persönlich stört, gerade auch so das dritte Tor jetzt in Kaiserslautern, ich weiß nicht, das wievielte Tor das ist, wo das im 16er gefühlt 6-7 von unseren Spielern um den Gegenspieler rumstehen und irgendwie kommt die dort durch, der kriegt den immer wieder vor den Fuß und dann schlägt's ein.
Ja, also der Skytia hat ja dort mit dem mit Slalom getanzt.
Da kannst du, keine Ahnung, 3 Monate erzählen, wir müssen uns verbessern und das, ja, so wird's halt nichts.
Und eben wieder nicht zu null, Tino. Das zieht sich eben auch durch diese Hinrunde, dass du es nicht mal schaffst, und es war ja bereits nach 17 Minuten klar, einfach mal zu null zu spielen.
Naja klar, du sagst gerade, ne, das 1-0 relativ zeitig gefallen, dann haben sie Glück, dass das 2-0 nicht zählt, korrekt, wie ich finde, dass es nicht zählt. Und in dem Moment, wo dann aber das 2-0 fällt, ist eigentlich auch klar, dass an dem Tag nichts mehr passiert. Also man hatte halt nicht das Gefühl, dass da noch was geht. Und als das dritte gefallen ist, da hatte ich kurz das Gefühl, jetzt musst du aufpassen, dass es dir nicht wie Lautern 3 Tage zuvor in Berlin ergeht, dass du nicht noch 4er, 5er oder 6er hast. Insofern ist das dann auch der Anschlusstreffer oder der Ehrentreffer dann fast noch irgendwie noch das Beste, weil das Ergebnis mit 3-1, Kochi hat es gesagt, du kannst den Lautern mal verlieren und wenn in 3 Monaten, wenn du auf das Ergebnis guckst, wird es vielleicht auch passen. Aber für den Moment war es halt schon irgendwie ernüchternd. Und ja, die Defensive, Lautern hatte jetzt nicht eine Vielzahl an Chancen, aber die 3-4 Mal, immer wenn die im Strafraum waren. Und das dritte Tor ist vielleicht Tatsache so bezeichnen. Das erinnert mich an die Führung auch in Berlin, Jens, gegen Hertha, wo der da im Strafraum da zum Schuss kommt, obwohl eigentlich du personell in der Überzahl bist, aber es kommt immer ein Schuss durch.
Ja, hören wir mal rein, was Lukas Böder nach dem Spiel gesagt hat. Der spricht eben von diesen Kleinigkeiten, hängt auch beim dritten Gegentor so ein bisschen drin. Hier ist seine Einschätzung.
Ich glaube, es sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten in den entscheidenden Momenten. Ich glaube, es sind 2 Standardtore so gefühlt, wo wir dann einfach irgendwie nicht ganz gut, nicht so richtig irgendwie in die Zweikämpfe kommen. Ja, und dann ja, sind es die Kleinigkeiten, genauso auch offensiv, dass dann 1, 2 Pässe genauer spielen kann oder sonstiges, dann klarer zum Abschluss kommt. Ja, es sind immer wieder Kleinigkeiten. So, wir haben jetzt dann 2 Spiele gewonnen, wo auch dann vielleicht Kleinigkeiten bei uns lagen und beim Gegner nicht. Und dementsprechend müssen wir da jetzt heute sagen, dass wir die Kleinigkeiten halt in den entscheidenden Momenten halt nicht richtig gemacht haben oder nicht gut genug gemacht haben. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, trotzdem, was wir das Spiel angenommen haben, aber ja, wie gesagt, das reicht da manchmal auf dem Niveau dann halt auch nicht, wenn man die Kleinigkeiten nicht macht. Ja, es ist eklig, wir müssen, ja, dann klarer, es ist oft dann so, dass du dann halt das Problem hast, dass keiner sich verantwortlich fühlt, wenn es halt so eng ist. Ja, sieht kacke aus. Ist dumm. Ja, muss man gucken, dass man da das resolut da verteidigt und das sind halt genau diese Kleinigkeiten halt, ne, die dann halt bei denen lagen jetzt heute und wo dann halt auch einfach eiskalt ausgenutzt wird halt von den Gegnern. Ja, und das ist kacke, definitiv. Das ist ein ärgerliches Tor, auch da, wenn das dritte nicht fällt, dann, wenn du da einen Anschlusstreffer machst bei einem 2-1, dann deutlich interessanter. Ja, deswegen, das dritte Tor war schon trotzdem sehr, sehr ärgerlich, ja.
Wieder Punkt gut, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt dann auch die Scheiße jetzt alles wieder verloren. Wir gehen, wie gesagt, in jedes Spiel rein, wir haben jetzt die 3 Spiele vor der Brust gehabt und haben gesagt, wir wollen überall irgendwie punkten. Das haben wir heute leider nicht geschafft und die nächsten beiden Spiele sind dann genauso wieder gleich, dass wir da hinfahren oder zu Hause spielen. Punkten wollen und ja, wir wissen, dass wir es müssen und dann ist es jetzt kein neuer und großer Druck.
Also defensiv sorgt das weiter für größte Sorgenfalten. Ansatzweise sah das ja trotzdem, Kochi, gegen Bochum und Düsseldorf stabiler aus.
Also Bochum dann bis zu den Elfmeter, glaube ich, da war es schon eine souveräne Leistung, fand ich, wo sie auch ja umgestellt hatten, Friedo Müller damals das erste Mal reingebracht haben und auf Dreierkette gestellt, war eigentlich ein guter Auftritt. Aber wie Axel schon meinte, das hätte natürlich dann hinten raus so anders laufen können. Und ich glaube, wenn der Elfmeter reingeht, dann wird es nochmal ganz brenzlig. Aber da hast du halt ein bisschen das Glück, immer das Züchtigen auf deiner Seite gehabt. Und Düsseldorf war für mich halt auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ne? Hätte man einen Punkt holen können, man hat es am Ende gewonnen. Aber ja, auch da haben sich Lücken aufgetan hinten. Was mir halt bei beiden Spielen ein bisschen besser gefallen hat, im Vergleich zum Spiel gegen Nürnberg, wo ich mal live im Stadion war, dass die Mentalität eine andere war auf dem Platz. Gegen Nürnberg, das war für mich ziemlich leblos und Angsthasenfußball. Da haben sie sich jetzt ein bisschen gestraft gehabt. Klar, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, musst du ja auch irgendwann. Und ja, mein Gott, klar kann man jetzt sagen, es war ein Rückfall vielleicht in eine alte Zeit, aber sag's auch immer wieder, diese Liga ist so ausgeglichen und eng. Am Ende kann gefühlt jeder jeden sagen, und du musst dann trotzdem ja von Spiel zu Spiel irgendwie gucken. Ja, so einen richtigen Run, richtige Serie. Mein Gott, Hertha jetzt als Beispiel hat es jetzt mal mit 6-7 Spielen, aber die verlieren jetzt zu Hause gegen Magdeburg. Hätte auch keiner an Pfefferling drauf gewettet.
Nee. Da haben wir jetzt alle mal auf Toni Leistner gesetzt und dann lässt er uns so im Stich. Also ausgerechnet gegen die Magis verlieren die dann wieder. Wahnsinn.
Ja, genau. Das ist es halt. Und das muss aber auch den Mannschaften natürlich, die unten sind, Mut geben und zu sagen, wir können trotz alledem ja jedes Spiel gewinnen.
Aber du musst halt irgendwann deine Punkte holen. Das ist das Problem, weil ja, wenn du zu viel Rückstand hast und gewinnst dann mal ein Spiel, dann gewinnen alle anderen wieder und dann bist du in diesem Teufelskreis drin.
Axel, das, was ich so an Analyse bekommen habe, und vielleicht ist es nur so in meiner Bubble gewesen, aber da war wirklich eins der Hauptthemen Tim Schreiber. Und ganz ehrlich, Tim Schreiber ist an keinem Treffer direkt beteiligt, hat auch, glaube ich, an keinem Tor jetzt eine direkte Aktie. Und trotzdem sagen viele Menschen, Tim Schreiber strahlt jetzt nicht unbedingt die Sicherheit aus als Lennart Grill. Bei euch, Tino, kriegt er, glaube ich, in der Benotung, ich habe gerade vorhin nochmal geschaut, eine 3. Wie siehst du die Torhütergeschichte bei Dynamo Dresden? Wie siehst du auch Tim Schreiber?
Ich glaube, grundsätzlich wird bei Dynamo immer über Torhüter diskutiert, was wahrscheinlich aus der Historie her bedingt ist. Ich glaube, dass der Tim schon auch einen gehörigen Rucksack mit sich rumschleppt, dadurch, dass er eben einer von hier ist. Die nächste Sache ist, so wie er jetzt ins Tor gerutscht ist, das möchte man als derjenige, der dann den verletzten Torwart ersetzt, natürlich auch nicht. An der Stelle auch gute Besserung, gute Genesung
an Lennart Grill.
Das ist schwer. Also ich glaube, es täten alle im Umfeld gut daran, dem Tim so ein bisschen den Rücken zu stärken, weil wenn einem Torhüter was am meisten hilft, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen der Rückhalt der eigenen Fans, den Rückhalt vom Team, den hat er ja und vom Trainer auch. Aber ja, ich glaube, so Unterstützung von den Rängen bewirkt dann mehr als bei jedem Ballkontakt ein Raunen.
Das ist es, glaube ich, oder? Also er tut das immer so, na, er kann damit umgehen, aber es macht doch mit dir was, oder? Wenn du in deiner eigenen Stadt oder in deinem eigenen Stadion, wenn du immer dieses Grundwabern hörst, dieses Raunen, oder? Das würde mich ja kirre machen.
Naja, es wird sich auch ehrlicherweise keiner hinstellen und sagen, das macht was mit mir, ne? Du bist als Torwart immer der Letzte in der Kette und versuchst deiner Mannschaft, sage ich mal, Sicherheit zu geben und Ruhe auszustrahlen und dann, selbst wenn es so wäre, würde er das nie zugeben. Deswegen sage ich, ja, so ein bisschen Aufmunterung oder eben mal kein Raunen und den Jungen anfeuern bringt viel mehr als eine Diskussion jetzt zu dem Zeitpunkt darauf zu beschwören.
Wie siehst du denn sein Torwartspiel? Darüber wird ja nun hinlänglich diskutiert. Und manch einer sagt eben, ja, er gibt der Vordermannschaft, der Defensive, der Reihe davor eben keine richtige Sicherheit. Ich kann es nicht einschätzen, ich bin kein Torhüter.
Naja, ehrlicherweise habe ich zu wenig Spiele gesehen, um mir da jetzt ein Urteil erlauben zu wollen. Was mich nur heutzutage ein bisschen stört, ist in den letzten Jahren, dass bei den Torhütern gefühlt wichtiger ist, was sie mit dem Fuß können und ob sie jetzt einen Ball halten, ist erstmal nicht mehr so wichtig. Und jeder Torhüter hat seine Vorzüge. Letztes Jahr hat er die Mannschaft mit zum Aufstieg geführt und ich glaube, es braucht einfach nur mal diese eine Situation, diesen einen Ball, wo er den Sieg oder den Punkt rettet und dann geht das Ding in die völlig andere Richtung. Und da bin ich fest davon überzeugt, weil ich es selber erlebt habe.
Ja, ich denke, wir haben zum Schluss eine gute Reaktion gezeigt. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan, so richtig so unser Spiel dann reinzubekommen, aber dann hat es dann auch eklig gemacht, sind vorne energisch draufgelaufen und haben uns eben halt das Leben schwer gemacht. Am Ende war es besser, haben wir ein bisschen umgestellt und dann fiel es uns deutlich leichter. Wir haben in Phasen trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber wir haben eben in den Phasen, wo wir eben nicht so gut drin waren, halt einfach wieder ein Stück weit das Spiel verloren und bekommen da in den Phasen dann auch das Gegentor oder in der zweiten Halbzeit dann auch die Gegentore. Das darf halt nicht passieren, aber ja, die letzten Minuten machen auf jeden Fall Mut trotzdem, aber es war heute trotzdem einfach zu wenig. Ja, es war auf jeden Fall kein leichtes Debüt jetzt wieder oder Comeback. Ich denke, ist die Enttäuschung überwiegt auf jeden Fall. Ich habe das 50. Pflichtspiel für Dynamo mir anders vorgestellt, aber ja, jetzt am Freitag muss es dann weitergehen. Wir müssen die Szenen nochmal nochmal anschauen. Ich muss mir auch noch ein paar Szenen anschauen. Ich denke, in vielen Situationen kann man da vielleicht nochmal eine andere Entscheidung treffen. Ich denke, es war trotzdem heute sehr, sehr schwer, auch mit dem, auch mit dem Platz. Sind viele Bälle versprungen, auch in der ersten Halbzeit, denke ich mal. Will ich den eben halt zur Seite mitnehmen. Ein bisschen versprungen. Friede verspringt einmal der Ball. Also gehört mit dazu, aber natürlich geht einiges noch besser. Wir müssen klar bleiben jetzt. Ne? Wir müssen uns die Szene anschauen. Was haben wir jetzt anders gemacht als in den letzten zwei Spielen? Ich denke, wir sollten jetzt auf keinen Fall jetzt irgendwie Unruhe reinbringen. Und dafür haben wir einfach in den letzten zwei Spielen zu gut gespielt. Und ich will es auch gar nicht so weiter aushaken, weil es war nicht unser bestes Spiel. Das schauen wir uns an und am Freitag geht es dann weiter.
Glaubst du, sie werden im Winter was machen? Also sie werden im Winter was machen? Das hat ja Thomas Stamm durchblicken lassen. In welche Richtung das gehen wird?
Naja, das ist ja dadurch, dass natürlich auch keine Diagnose von der Verletzung kommuniziert wird, ist es ja so ein bisschen Glaskugel schauen, wenn es eine langwierige Verletzung ist. Ist dann die Frage, holen sie jemand und rufen den Kampf um die Nummer 1 neu aus oder holen sie wieder jemand, der sich hinten anstellt? Kann ich nicht sagen, keine Ahnung.
Wir haben uns ja bewusst für diese Konstellation im Sommer entschieden und dann kann man, glaube ich, eins und eins zusammenzählen, dass man sich da, finde ich, Gedanken machen muss. Und wie so oft muss das passen. Aber ja, bei Lennart wird es jetzt nicht eine Frage von Wochen sein, das haben wir auch so kommuniziert. Von daher macht man sich diese Gedanken und wenn sich da was auftut, wo wir das Gefühl haben, es verstärkt uns, dann macht das, glaube ich, Sinn, weil man dann auch immer das Gesamte sehen muss. Wie kriegt die zweite Mannschaft, wie kriegt die U19, wie kriegt vielleicht die U17, wobei es geht dann wirklich auch eher um die zwei Mannschaften, die unten dran sind. Wie kriegen die zum einen einen guten Trainingsbetrieb hin? Das muss auch immer gewährleistet sein. Man kann natürlich durchschieben, aber wir haben da gute Jungs, aber es muss vom Zeitpunkt her auch immer passen. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie man sich da vielleicht ab Winter gut aufstellen kann.
Was müsste man denn machen? Weil wir haben in der Redaktion auch drüber diskutiert. In dem Moment, wo du jetzt, sage ich mal, so einen klassischen Lennart Grill-Ersatz holst, also jemand, der vielleicht auch das Zeug zur Nummer 1 hat, dann schwächst du da nicht Schreiber indirekt, indem du ihm sagst, naja, so richtig trauen wir es dir halt doch nicht zu, dass du unsere Nummer 1 der Rückrunde bist.
Auf der anderen Seite musst du doch alles machen jetzt für den Erfolg. Und du musst als Einzelindividuum, auch als Torhüter, dein Interesse natürlich in Dienste des Erfolgs stellen. Frag mal bei der Ferner und Co. nach.
Nö, alles richtig, was er sagt. Trotzdem hast du auch einen Tim Schreiber, glaube ich, langwierig verpflichtet. Ich glaube, wenn du jetzt wieder einen holst, der um die Nummer 1 kämpft, der verdient ja auch nicht nur 3,50 Euro und im, sind wir mal ehrlich, im Winter, ja, im Winter eine gute Verpflichtung zu tätigen, das ist schon die ganz hohe Schule und auch alles nicht billig. Und ich glaube, da haben wir erstmal andere Baustellen, die du bedienen solltest, weil ich sehe da jetzt nicht den großen Handlungsbedarf, zumal du ja auch mit Mesenhüller immer noch einen dran hast, der auch mal einfängt.
Über die anderen Verpflichtungen, die vielleicht noch gemacht werden sollten, reden wir gleich. Tino, wie siehst du die ganze Geschichte? Also du hast ja jetzt schon gerade durchblicken lassen. Ihr habt es auch besprochen in der Redaktion.
Na, erstmal haben wir genau das besprochen, was Axel auch gesagt hat. Und da fühlte ich mich, Jens, an unseren Live-Talk mit Benny Kirsten erinnert, dass es Torhüter in Dresden eben immer besonders schwer haben. Und dass du, das hat Axel ja auch gesagt, als Torwart bei Dynamo wahrscheinlich alles machen musst und alles machen können musst, um irgendwie akzeptiert zu werden. Und dann kommt wahrscheinlich Tatsache beim Tim dazu aus der eigenen Stadt. Da guckt man nochmal kritischer. Keine Ahnung, woher das kommt und woher das rührt, aber offenbar ist dem so. Ja, und jetzt ist Tatsache der Punkt. Also, dass sie einen Dritten holen, Axel, korrigier mich, ist doch aber eigentlich okay, weil du kannst dich ja nicht verlassen auf Schreiber, Mesenhöhler und, sag ich mal, Marlon Grafe aus der U23. Also, dass du noch einen profi-erfahrenen Torhüter holst, denke ich ja fast, musst du machen, um professionell zu sein, oder?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich mit Lennart Grill haben wir ja jetzt, hast du jetzt 4 Torhüter aufgezählt. So hat sich das Geschäft halt auch gewandelt. Früher, glaube ich, haben wir nie mehr wie 3 Torhüter gehabt. Und dann, ja, es ist halt immer die Frage, wie tickt der Trainer, wie tickt der Verein. Ich kann natürlich jetzt auch Marlon Grafe nicht beurteilen. Trauen sie dem zu, ihn ins kalte Wasser zu werfen? Ne? Das,
ja. Die Frage, die ich mir stelle, darf man das Risiko für die Rückrunde gehen? Normalerweise geht das ja klar. Irgendwie Schreibersch ist die 1, Mesenhüller die 2 und du kommst doch eigentlich die 17 Spiele hin damit. Aber was passiert, wenn Schreiber am 18. Spieltag rot sieht und Mesenhüller Grippe hat?
Und dann, aber auch mit dieser ganzen Unruhe, du merkst das doch, also da ist ja jetzt das erste Spiel wieder drin. Also ich weiß gar nicht, ob ihr diese Diskussion nicht mitbekommt, vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble. Aber ich bin am Samstag quasi in jedem Gespräch nach dem Setzen, scheiße, 1-3 in Lautern verloren, Und dann kam sofort die Diskussion auf den Namen Tim Schreiber. Keine Ahnung, ob es bei euch nicht der Fall war. Bei mir war es wirklich so. Und ich habe bestimmt 10 oder 15 Gespräche am Samstag geführt.
Tja, ich hatte die Diskussion nicht. Habe mir nur gerade überlegt, vielleicht holst du auch einfach einen grundsoliden, sehr erfahrenen Mann. Jetzt mal übertrieben gesagt, sowas wie Sven Ulreich bei Bayern, der sich halt mit 35, 36 noch hinsetzt. Und wenn Not am Mann ist, den du bedenkenlos reinsetzen kannst und weißt, es passiert nichts.
Cory, sag du da was, du bist doch Trainer. Du bist doch der Trainer.
Genau. Was wird denn der Trainer von VfB Grischow jetzt machen?
Also wir haben auch 4 Tore, da muss ich ganz sagen.
Diskussion beendet, okay.
Haben jetzt halt das Thema, dass jetzt auch uns jemand verletzt aufgrund der wenigen Spielpraxis, weil wir auch immer das Thema haben mit erster und zweiter Mannschaft. Aber bei Dynamo, also ich sag auch, also Tim Schreiber, ja, finde ich guten Torwart, ist auch jetzt noch nie der Älteste, wo ich sage, hat auf jeden Fall auch noch Entwicklungspotenzial, er kommt von hier. Warum sollte man den Jungen hier einfach mal stärken und auch mal einen Fehler zulassen, auch mal einen Fehler? Wobei ich glaube, so viele Fehler waren es dann am Ende dieses Jahr gar nicht, wo ich sage, der hat uns jetzt irgendwelche Punkte oder Spiele gekostet, ja. Sicherlich hat er mit dem Fuß noch den einen oder anderen Wackler drin. Aber den habe ich zum Beispiel bei einem jungen Innenverteidiger genauso in der Spieleröffnung, dass der mal einen falschen Pass spielt. Da geht es dann um andere Qualitäten und das ist das, wo ich Axel 100% recht gebe. Am Ende ist die Hauptaufgabe eines Torwarts, einen Ball zu halten und nie im Ball von A nach B zu spielen. Ja. Und wenn ich vielleicht weiß, dass ich da jemanden drin habe, der noch nicht so gut ist, dann muss ich halt meine Spielweise ändern oder ich muss halt einen einfacheren Ball spielen. Und dann muss ich ganz ehrlich sein und hat man mit Marlon Grafe, den ich ja nur schon mal ein, zweimal ein bisschen mehr gesehen habe bei der zweiten, ein gutes Talent, wo man dann so internes hört von, dass er zu klein wäre. Weil er ja, glaube ich, der ist knapp über 1,80, glaube ich, plus. Ja, bringt aber die fußballerische Qualität auf jeden Fall mit. Wo man dann überlegen müsste, dieses Worst-Case-Szenario kann natürlich passieren, wovon ihr gerade gesprochen habt.
Dann hören wir mal mit dem Torhüter auf und gehen nochmal in deinen Bereich, Cory. Offensive, also der Tino hat es ja vorhin schon mal kurz durchklingen lassen, bis weit in die zweite Halbzeit, bis zum Kopfball von Kutscher, ging wenig in Richtung Tor. Es gab so einen Ball, der ging relativ weit vorbei, noch vor dem 3-0, aber ansonsten ging herzlich wenig. Und ich tue mich schwer, Cory, das alles nur am Fehlen von Niklas Hauptmann, der erkrankt war, festzumachen. Also Niklas ist ein Unterschiedsspieler, ein wichtiger Spieler für den Dynamo. Aber nur wegen Niklas Hauptmann einfach mal bis zur 70. Minute wenig oder gar nichts für die Offensive zu tun, schwierig.
Ja, also Taube kann Unterschiedsspieler sein, aber da müssen halt andere in die Fläche springen. Und das Offensivspiel lebt ja jetzt nie nur von zwei Positionen, sondern ist ja mittlerweile geht halt von hinten halt dann los irgendwann, wie ich einen Spielaufbau mache. Und da waren eben die beiden Spiele jetzt Bochum-Düsseldorf schon mal besser als gegen Nürnberg, wo er viel hinten rumging und wo dann irgendwann immer der lange Ball kam auf Fame. Oder meistens ja dann nicht erst auf Fame, wo ich sage, wenn ich so einen großen Stürmertypen habe, der Bälle festmacht und um meinen Kopfball gewinnt, dann kann ich das natürlich auch spielen, auch wenn es vielleicht nicht super schön aussieht. Aber der lange Ball kann natürlich trotzdem brutal effektiv sein. Ja, und da war dann wahrscheinlich am Wochenende einfach von allen zu wenig Mut, zu wenig Passgenauigkeit, Passschärfe. Ja, und da komme ich nie erst in die Situation rein. Und von daher war es dann wieder ein bisschen zu wenig am Wochenende.
Bis zum Anschlusstreffer. Dann auf einmal hatte man den Eindruck, wir nehmen jetzt am Spiel direkt teil. Ab der 75. Minute hat es ja sogar die Möglichkeit mit dem Schuss von Kotter. Also auf einmal waren sie ja dann drin in der Partie und da hast du auch gemerkt, Lautern ist defensiv anfällig.
Ja, das stimmt schon so und trotzdem würde ich jetzt ungern den Eindruck erwecken, dass da am Betze irgendwas ging und auch ab der 70. irgendwie. Dann hättest du
aber schon, wenn der Anschlusstreffer ja, fällt, wenn, glaubst du nicht?
Na doch, ja, wenn, aber wenn in Bochum der Ausgleich gefallen wäre, hätten sie es auch verloren. Insofern schwierig. Für mich überwiegen da die ersten 70 Minuten und auch das Anschlusstor, das ist 1-3, war ja jetzt eher Marke Sonntagsschuss als irgendwie Chance. Aber klar, wenn er nicht schießt, kann er nicht reingehen. Insofern, viel hätte, wenn und aber.
Beim Kochen gibt's übrigens Cola, das sehe ich sehr gerne. Wird Montagabend eine schöne Cola getrunken.
Das darfst Prost, Cory. Das darfst du bestimmt.
Bacardi-Cola vielleicht.
Das darfst du bestimmt nie im Podcast sagen, Jens. Da muss er bestimmt die Kasse einzahlen bei den Jungs. Ist bestimmt Cola unter der Woche verboten.
Die gab's in Stangen Zigaretten dazu.
Sagt. Echt?
Das bitte nicht rausschneiden.
Nö, das bleibt drin. Das gefällt mir gut. Ach, das ist eben noch so das Sonderangebot in der Lausitz. Da gibt's halt zur Stange Zigaretten noch eine Cola dazu. Da freut sich der Kollege Koch. Das ist schön. Wie siehst du das mit der Offensive? Das war ein bisschen wenig, oder? Also, auch das Tor war schön. Das war das Schönste des Tages. Gut, die Vorbereitung zum 3-0 war auch nicht schlecht von Lautern, aber der Lämmer kann's ja, aber er macht's zu selten.
Ja, das ist ja allgemein, glaube ich, das Thema bei Dynamo. Viel wird halt über die Defensive gesprochen, dass man so einfach Gegentore bekommt. Aber grundsätzlich ist ja dieses Spiel, was man aus der dritten Liga versucht hat, irgendwo ein bisschen mitzunehmen, nicht mehr so druckvoll, wie es eben letzte Saison noch war. Und deswegen spielt man sich da auch weniger Chancen raus. Plus dann auch, muss ich ganz ehrlich auch mal sagen, auch dann irgendwo eine Ineffektivität, was die Abschlüsse betrifft, was am Ende irgendwo auch eine Frage der Qualität dann einfach ist, den Ball über die Linie zu drücken oder auch nicht. Ja, und dann ist für viele natürlich auch das erste Mal zweite Liga, darf man auch alles nie außer Acht lassen. Hat man die Qualität, hat man nicht die Qualität. Aktuell sieht es halt so aus, dass es natürlich Abstiegskampf pur ist. Und dann weiß man auch selber, wenn man immer ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, habe ich natürlich auch nie den Mut, mal ins 1-1 zu gehen, weil ich leicht im Hinterkopf habe, scheiße, wenn ich einen Ball verliere oder einen Fehler mache, brennt es vielleicht jetzt wieder hinten lichterloh. Ja, das ist so ein riesen Zusammenspiel und gerade bei Offensivkräften ist es immer so, wenn du selbstbewusst bist oder Selbstvertrauen hast in die Mannschaft, in dich selber, dann geht auch immer vieles einfacher. Das hat man ja auch an, also ich sag mal aus eigenem Beispiel, hast du ja auch immer genug Spielertypen gehabt, die, wenn es lief, über sich hinausgewachsen sind und du gedacht hast, was sind das für Riesenzocker? Und wenn es dann mal in Phasen nicht lief, dann sind die halt auch mit untergegangen. Ne? Mhm. Und halt dann wieder Charaktereigenschaften, die man auch nie vergessen darf. Persönlich sage ich halt, was meine Meinung ist, finde ich, ist Dynamo in der Spielfortsetzung von in der Mittelzone für mich. Also egal, ob mit Chazar oder Sapina, finde ich, dass dort ein bisschen fußballerische Qualität einfach fehlt.
Hat ja aber auch am Marco gespielt, der hat aber auch jetzt nicht so überragend gespielt am Samstag. Axel, siehst du es ähnlich? Liegt es dort ein bisschen dort auch im defensiven Mittelfeld, wie es Robert jetzt gerade gesagt hat?
Ich glaube, ich würde mir eher dann mal auf den Außenbahnen noch mehr Tempo nach vorne wünschen. Also Sechser wäre jetzt nicht meine erste Baustelle, weil ich glaube, der Kofi, der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Sapina hat eigentlich auch die Routine. Kota hast du vorhin angesprochen. Ich glaube, da müsste meiner Meinung nach noch mal mehr kommen. Ich glaube, den haben wir letztes Jahr von Regensburg aus der zweiten Liga geholt im Winter, oder? Mhm. Da muss man sich dann fragen, ja, ist es vielleicht zu viel oder explodiert der Junge noch mal? Ich glaube, so die Außenbahn offensiv wäre meine Baustelle.
Ja, über die ganzen Baustellen können wir gleich noch reden. Wir hören erstmal rein, was der Dynamo-Torschütze vom Samstag Jakob Lämmer zum Spiel, zur Situation bei Dynamo und zu seinem Treffer gesagt hat. Jakob, bist du schon ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung?
Boah, noch nicht so ganz, muss ich sagen. Aber ich glaube, das kommt jetzt so immer mehr, wenn es näher an Weihnachten geht. Und klar, dann nach dem letzten Spiel, wenn man nach Hause geht zur Familie, dann kommt, glaube ich, auch die weihnachtliche Stimmung.
Wir haben vorhin kurz diskutiert und gesagt, ein richtig geiles Tor, ein richtig schönes Distanzschuss-Tor am Samstag in Kaiserslautern. Aber Tor des Monats eher schwierig, weil am Sonntag, was vielleicht gesehen haben, der Kollege Vuskovic vom Hamburger SV, das mit der Hacke war auch nicht ganz schlecht.
War auch nicht schlecht, hab's gesehen, aber ja, ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Tor, dass es geklappt hat. Ja, hoffentlich am Freitag nochmal.
Unbedingt. Mehr probieren, mehr davon bitte.
Ich versuch's.
Ist das auch so eine Sache, wo du sagst, ich könnte eigentlich offensiv, gerade was die Tore betrifft, mehr machen und das ist sicherlich noch ausbaufähig?
Klar, ich versuche, meine Abschlüsse zu finden im Spiel. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Schuss und wenn ich da eine gute Position habe, versuche ich auch öfter den Abschluss zu finden mit links und rechts. Und ja, versuche natürlich dann auch mit Vorlagen irgendwie meinen Mannschaftskollegen was aufzulegen, dass wir die Tore machen. Ist natürlich auch irgendwie mein Job, wenn ich vorne spiele. Versuche durch Aktionen dann Chancen zu kreieren. Und klar, mehr Tore, mehr Vorlagen wären immer schön.
Letztes Heimspiel des Jahres, Freitagabend, Flutlicht. Das sind nur so Abende, auf die sich auch ein Fußballer freut.
Auf jeden Fall 18:30 Abendspiel, zu Hause heim. Also viel besser geht's eigentlich nicht. Wollen was besser machen vom letzten Spiel. Genauso angehen wie das letzte Heimspiel. Ich glaube, das hat uns allen nochmal so einen Auftrieb gegeben. Und wir wissen jetzt alle, wie geil es ist, zu Hause zu gewinnen. Und genau das wollen wir jetzt Freitag wieder machen.
Und noch schöner ist es ja Freitag eben wenn man da spielen kann. Wenn man gewinnt, ist das ein Wochenende, ein schönes.
Das ist dann perfekt, dann kann man den anderen Spielen entspannt zugucken mit einem Sieg an einem Freitag. Das wäre natürlich perfekt, wenn das klappt.
Erzähl uns ganz kurz, wie siehst du Braunschweig?
Ja, eine eklige Mannschaft, würde ich sagen. Ich glaube, der Trainer geht auch sehr auf Zweikämpfe, viel laufen, viel kämpfen. Ich glaube, wir müssen einfach dagegen halten, dass diese Grundtugenden, wie man so schön sagt, auch auf den Platz bringen. Vielleicht sind wir spielerisch besser und wenn wir das auf den Platz bekommen, mit diesem läuferischen, mit diesem Kämpfen, Sprints, dann glaube ich, können wir da auch die 3 Punkte hier lassen.
Backhaus war letztes Jahr in Aachen Trainer. Kann man da aus der Spielweise und aus den Spielen von damals was adaptieren oder sagst du, ey, um Gottes Willen, sind ja zwei komplett unterschiedliche Mannschaften?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, der Trainer, ich hatte ihn selbst bei Koblenz, ist sehr darauf einfach fokussiert, alles reinzuhauen. Einfach so eine Vollgasveranstaltung, dass man vorne drauf geht, ja, in jeden Zweikampf reinhaut. Das macht, glaube ich, die Mannschaft aus. Und klar, wenn wir das auch so umsetzen, dann kann man da auch was abschauen. Und wenn wir dagegen halten, dann können wir da auch gewinnen.
Wie viele Punkte brauchen wir denn jetzt noch bis zum Winter? Also ich sag, das habe ich auch schon vor dem Lautern-Spiel gesagt, da bleibe ich auch dabei, 4 Punkte wären super. Also 3 Punkte gegen Braunschweig. Das Braunschweig-Spiel ist jetzt kein Must-Win-Game, aber es wäre schon ziemlich wichtig, gegen Braunschweig den Dreier einzufahren, um auch versöhnlich das letzte Heimspiel zu gestalten. Denn ganz so viele Heimsiege haben wir ja in der Hinrunde nur nie gefeiert. Und dann kannst du auch einen Punkt in Kiel holen. Ich finde, Kiel ist jetzt auch die Wucht in Tüten. Nee. Also, wie seht ihr's?
Also grundsätzlich ist es für mich schon ein Must-Win-Game, weil direkter Konkurrent und wie du es auch sagst, um auch die Zuschauer auf deine Seite zu holen. Ne? Und ich glaube, die Jungs wissen gar nicht, wie es hier auch in die andere Richtung gehen kann. Und ich glaube, das möchte auch keiner erfahren. Und 4 Punkte gehe ich absolut mit. Das sollten schon drin sein, beziehungsweise musst du holen, um ja irgendwo noch eine reelle Chance dann auch zu haben, das in der Rückrunde umzureißen. Und das Problem ist halt, wenn du realistisch bist, jetzt guckst du dich blöde an und erinnere dich nur 1., 2. Spieltag, gegen den du da verloren hast. Und dem rennst du gefühlt jetzt hinterher, wenn du siehst, wo die beiden Mannschaften stehen.
Sehe ich ähnlich. Tori?
Sag auch, du musst das Heimspiel gegen Braunschweig unbedingt gewinnen. Siehst ja dann direkt an Braunschweig vorbei. Und dann in Kiel, da kann man den Punkt holen, man kann gewinnen, man kann auch verlieren. Kiel wird sich natürlich auch sagen, also gegen Dynamo zu Hause müssten wir halt auch gewinnen. Letzter Spieltag, kurz vor Weihnachten, da kann man jetzt, wenn man die beiden Dinger noch punktet, dann mal einen kleinen versöhnlichen Abschluss so zu Weihnachten haben. Es ist ja brutal eng dort, ne? Eine Tabelle, Position, Punkte sollte man auch nicht außer Acht lassen. Aber wie gesagt, Braunschweig jetzt zu Hause, Freitagabend, da muss alles rausgehauen werden.
Und ich bleibe ja dabei, der Kollege Meier sieht es ja ein bisschen anders, macht nicht so großen Spaß, auf einem Abstiegsplatz zu überwintern, oder?
Na, du kannst auf einem Abstiegsplatz überwintern, wenn halt alle gleich viel Punkte um dich rum haben. Das ist ja mal eher mein Reden und von daher sage ich, du musst am Freitag gewinnen, einfach auch, ihr habt ja beschrieben, was es im Kopf macht. Wenn
ja, aber es fingen alle schon wieder an, jetzt stellen wir wieder auf den Abstiegsplatz, so schnell kann es gehen. Und
na, es stimmt
punktetechnisch
ja
faktisch, hat sich
faktisch, ja,
das ist
ja auch
schon für den Kopf.
Aber ich sag mal so, wenn jetzt Winterpause wäre, sage ich, wäre es doch auch soweit jetzt okay nach der doofen Hinrunde. Also wenn die Abstände, wenn du mit 3 Punkten, da bist du, das sind ja 3 Punkte zu Platz 14 oder so, dann ist doch soweit erstmal für den Moment alles gut. Und dann können wir über Baustellen reden, die dann im Winter natürlich geschlossen werden müssen.
Aber ich finde es eben, es ist nicht gut. Also gut ist gar nicht. Also es ist für die Lage, für die tabellarische Lage soweit okay, weil du dann immer noch alles noch möglich ist. Aber ich finde, du darfst ja eben diese Hinrunde trotz der 2 Siege nicht zu schön reden.
Nee, gerade weil die so beschissen ist, ist gerade noch relativ viel möglich. Du könntest jetzt auch 4 Punkte hinten dran sein oder 5. Dann wird man nochmal anders reden. Aber Fakt ist, wenn du Freitagabend gegen Braunschweig nicht gewinnst, keine Ahnung, mit welchem Zutrauen du dann nach Kiel fährst. Und dann greift das, was Kochi sagt. Na, die sagen auch, letztes Spiel des Jahres, Samstagabend, das kann alles passieren, aber auf keinen Fall verlieren wir gegen Dynamo.
Kochi, du hast oft solche Spiele erlebt, wo es um richtig viel ging, wo auch der Druck groß war. Und der wird am Freitag entsprechend da sein gegen Braunschweig.
Ja, also ich hoffe, also es kann ja auch positiver Druck sein, ne? Aber die Jungs wissen, worum es geht. Und die wissen auch, worum es geht am 16. Spieltag. Also vielleicht in den ersten 5 Spielen noch nie ganz so, weil dann immer noch ein bisschen Euphorie durch den Aufstieg da war. Aber die war natürlich auch schnell verflogen durch den schlechten Start. es ist Druck auf den Kessel, braucht man nicht. Also, aber das wissen die Jungs und das wissen sie jetzt ja auch schon eine Weile. Also ich hoffe einfach, dass die Bienen oder dass die Bienen-Siege jetzt ja in Bochum, Düsseldorf trotzdem nochmal irgendwie bis Rückenwind gegeben haben, weil sie eben auch sehen, was mit einem Sieg natürlich schnell möglich ist, um dort diese Abstände zu verringern. Ja, und das ist, was Tino sagt, mit einem Sieg bist du an Braunschweig definitiv vorbei, musst dann gucken, was die anderen machen, Fürth und Düsseldorf oder was, bei denen es ja auch nie gerade so dolle läuft. Dann ist halt dieses Thema, wo ich sage, dann stehst du halt vielleicht am Strich, über am Strich, Relegationsplatz hin oder her, am Ende musst du ja trotzdem irgendwo auf die Punkte gucken und dann bist du mit 16 Bestfall vielleicht ja, Punkte in Kiel holen mit 17 Punkten. Naja, es ist jetzt auch nicht so dolle nach 17 Spielen.
Es sind noch ganz schöne Gruppen dort unten drin. Kiel, Düsseldorf, Fürth, Magdeburg, Braunschweig. Kommt da noch jemand dazu oder sind das die, die dann den Abstieg untereinander ausmachen? Oder können sich auch Teams da jetzt draus lösen? Also man sagt ja, Düsseldorf ist eigentlich viel zu gut, um Abstieg zu spielen, aber davon können ganz andere Mannschaften Geschichten erzählen. Magdeburg galt auch vor der Saison eigentlich als besser besetzt, hängen jetzt auch dort drin, haben aber jetzt auch eben in Berlin gewonnen.
Ja, also ich sehe auch Münster und Bielefeld noch nicht ganz so stark. Münster spielt zwar guten Ball, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber am Ende haben die jetzt auch noch nie so viele Punkte mehr. Und das war vor der Saison halt ein Abstiegskandidat. Mal gucken, wie die rauskommen. Und in Bielefeld hat sich diese ganze Euphorie um das Pokalfinale und den Aufstieg und so, glaube ich, auch ein bisschen relativiert alles. Ja, und von den Mannschaften, die du gerade genannt hast, also Fürth, nee, sehe ich nicht so, dass die da irgendwo rauskommen. Düsseldorf hat einen richtig guten Kader, aber kriegen es halt nicht umgesetzt und auch jetzt mit dem zweiten Trainer schon nicht. Also und dann ist es halt, wenn du eben dort unten drinnen steckst, sich dann so schnell mal so rauszuspielen, das ist halt auch nicht so einfach. Ne?
Es sei denn, du machst so wie Hertha BSC.
Ja, nochmal andere Qualität.
Ach klar, hast du noch jemanden?
Nö, ich bin absolut bei Cori, also Münster und Bielefeld hätte ich jetzt auch gesagt, dass die auf jeden Fall unten noch mit eine Rolle spielen werden, so wie es Cori sagt. Bielefeld, die haben gefühlt die ersten 10 Spieltage noch von der Euphorie gelebt, hatten einen guten Lauf, aber jetzt auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Was ich halt nur finde, man darf die Winterpause jetzt nicht zu hoch hängen. Fakt ist, es geht am 17.01. weiter. Also du wirst jetzt nicht einen Schalter umlegen und grundlegend was ganz anderes machen können, weil du hast dafür gar nicht die Zeit. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass du so viel wie möglich Punkte holst.
Naja, aber da setzen ja jetzt alle auf die Neuzugänge, auf den Winterbooster.
Ja, aber das meine ich ja. Wie viel Zeit hast du? Hast du 3 Wochen Zeit? Oder lass es 2,5 Wochen sein. Was soll da passieren mit Neuzugängen? Ne? Also die müssen integriert werden, die müssen ja auch irgendwo sich einfinden. Und ich sehe das nicht so, so wie ich es vorhin gesagt habe. In der Winterpause, früher haben wir gesagt, da gibt's nur Gemüse.
Die Kollegen der Bild haben ja die Winterneuzugänge, die Pläne so ein bisschen aufgedeckt. Da waren jetzt keine Namen dabei, wo ich gesagt habe, boah, den habe ich ja noch nie gehört. Das sind ja alles bekannte Namen. Da reden wir auch mal wieder von Andy Hoti. Über den haben wir lange nicht hier in diesem Podcast gesprochen, Tino. Da freue ich mich auch gerne, dass wir den mal wieder hören. Maximilian Bauer, auch ein Name, der hier schon in diesem Podcast genannt wurde. Jonas Sterner und ein Torhüter. Also ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, boah!
Also nachdem ich Thomas Stamm am Freitag in der Pressekonferenz gesehen habe, wo er so tiefenentspannt war, denke ich ja, dass A schon potenzielle Neuzugänge oder Wintertransfers doch so kurz vorm Eintüten sind. Ja, Andy Hoti ist jetzt, wundert mich sowieso, dass der Name jetzt erst fällt, aber ich wüsste gar nicht, ob das tatsächlich noch funktioniert jetzt. Keine Ahnung, Cori, Axel, wie lange man so ein Ding immer aufrechterhalten kann, immer der ewige Hoffnungsträger, der hatte nur auch wieder wenig gespielt. Und auch die anderen Namen wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt im Winter, warum das jetzt klappen soll, wenn die im Sommer schon nie wollten.
In den nächsten Wochen dann dürfen sie gerne spekulieren. Das ein oder andere wird passen, das ein oder andere wie letzten Sommer wird nicht passen. Glaube ich, ist wichtig. Wir haben da eine klare Planung. Und wenn in einer Woche oder in 2 Wochen Geschäftsführer Sport kommt, dann gibt man die Sachen ab und sagt, hey, das ist der Stand, so wie wir es gerade sehen. Und ob dann was verändert wird oder nicht, ist dann in der Aufgabe des oder der jeweiligen Person bis dahin. Glaube ich, machen wir unsere Aufgabe sehr pflichtbewusst mit vielen, vielen Gesprächen, mit einer großen Auswahl an Jungs, die vielleicht uns verstärken können im Winter.
Ich bin ja jetzt gerade auch nochmal dabei, in diese Kerbe zu hauen, in die ich jede Woche haue. Du brauchst definitiv was für die Defensive. Aber ich sag ja, du musst ja die Torgefahr auf breitere Schultern verteilen. Und da bin ich wieder eben beim Thema Außenbahn auch in der Offensive. Dort müsstest du aus meiner Sicht auch noch ein bisschen was machen. Ihr habt es vorhin benannt. Cori, was holen wir denn?
Naja, das ist ja genau das. Ne? Du holst jemanden aus der zweiten Liga, der vielleicht einen Namen hat, aber der kommt nach Dresden zu einem Abstiegskandidaten. Ja, da muss er erstmal schon mal gut Glück oder vielleicht sogar aus der ersten Liga jemanden, aber die haben halt dann wenig gespielt. Also die haben schon mal eine fehlende Spielpraxis, müssen dann über so viel Qualität verfügen, dass sie dir sofort weiterhelfen. Oder du holst halt jemanden aus der dritten Liga, ne, der vielleicht oben mitspielt. Keine Ahnung, gibt da paar Kandidaten auch. Ferl zum Beispiel hat ganz gute Offensivkräfte. In Cottbus ist jemand, der da, glaube ich, schon im zweiten Jahr jetzt mega performt. Und da muss man dann halt Geld in die Hand nehmen. So, ob die Jungs dann aber sich sagen, ich stehe jetzt vielleicht bei meiner dritten Ligisten kurz vorm Aufstieg vielleicht und gehe jetzt in den Zweitligisten und steige dann vielleicht wieder ab und das Umgekehrte. Boah, also ist halt schwer. Und bringen die Jungs dann die nötige Qualität für den Abstiegskampf in der zweiten Liga mit, wenn sie gerade natürlich vor Selbstbewusstsein strotzen, weil es läuft bei einem guten Drittligisten, ist ja auch wieder dann eine Kopfsache, ne? Also von daher, es ist immer schwer im Winter Transfers zu tätigen, die voll einschlagen, und ich glaube, das hast du halt bei vielen Vereinen, dass dann eben mal 3, 4 geholt werden und Glück ist einer, 2 dabei, die der dann ja auch dann zum Stammspieler werden und dann wieder Punkte garantieren oder so. Das ist nicht einfach. So, und wenn dann, wie Tino schon sagt, das passiert auch nie jetzt, also das hat wahrscheinlich schon eher begonnen. Es sollte ja im Sommer schon ein bisschen mehr passieren, als passiert ist. Also so einfach ist es dann vielleicht zurzeit auch nicht, Leute nach Dresden zu holen. Mit einem neuen Sportdirektor vielleicht, der eine gute Kommunikation an den Tag legt und Spieler zu überzeugen weiß.
Axel, aber das dauert ja auch noch ein bisschen mit dem neuen Sportdirektor, oder? Also da brauchen wir ja auch noch ein bisschen Geduld. Der Stelle ist ja jetzt öffentlich ausgeschrieben worden. Ist abgelaufen die Frist am Sonntag, glaube ich. Den wird man jetzt auch nicht gleich am Mittwoch vorstellen. Brauchst du den Sportdirektor jetzt bald möglichst oder sagst du, das kann auch der Trainer machen?
Naja, Trainer machen bin ich jetzt gar kein Freund davon. Sportdirektor habe ich auch meine eigene Meinung. Ich glaube, da hat man dem Verein keinen Gefallen getan, den Tommy Brendel da rauszuhauen, weil ich glaube, er hat es immer wieder betont. Das war immer auch eine Teamwork-Geschichte und ich glaube nicht, dass er Spieler verpflichtet hat, die der Trainer nicht wollte und umgedreht genauso. Und das in der jetzigen Phase, wo man weiß, im Winter passiert irgendwas. Also das finde ich schon komisch und hat mich sehr verwundert. Zumal ja der Aufsichtsrat, der ihn eingestellt hat, ihn jetzt quasi wieder entlassen hat. Ne? Und um ein bisschen abzuschweifen, was mich eigentlich tatsächlich an der Geschichte stört, ist dann, wenn der Sportdirektor auch freigestellt wird, dann in der Presse auf einmal steht, Trainer wollte nicht mehr mit dem Sportdirektor, was ja schon an sich für mich unverständlich und nicht nachvollziehbar ist, so eine Aussage, aber viel schlimmer, und da bist du aber wieder, es passt zur Situation gerade im Verein, viel schlimmer ist, dass es dann eben auch wieder rauskommt und in der Zeitung steht. Und das, da glaube ich, sind wir gerade in Dresden wieder auf dem ganz gefährlichen Weg, dass ganz viele, ich meine, das ist ja über die Jahre schon immer so, dass viele Eitelkeiten eine Rolle spielen, aber momentan sind wir da irgendwo falsch abgebogen, denke ich.
Aber da bin ich eigentlich auch ein bisschen bei Tino, der ja sagt, okay, wir denken uns ja die Sachen nicht aus. Also die Presse denkt jeden Tag am Morgen, Mensch, was schreiben wir denn heute mal Lustiges und setzen es in die Welt.
Das war nicht gemeint. Also das, ich habe das schon so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich kann nicht nachvollziehen, dass so eine Aussage getätigt wird vom Trainer, ich möchte nicht mehr mit dem Sportdirektor arbeiten. Und schlimmer finde ich aber dann eben auch noch, dass irgendeiner muss ja quatschen, dass es rauskommt. Also ich habe diese Aussage nicht in Frage gestellt.
Jetzt wird es einen Nachfolger geben für Thomas Brendel.
Ja, hoffentlich.
Die Frage ist bloß, Tino, wann kommt der?
Na, Thomas Stamm sagte letzte Woche in der Pressekonferenz in so einem Nebensatz, wenn dann der neue Sportchef in der nächsten oder in den nächsten 1-2 Wochen kommt. Klang für mich fast so, ich meine, wir können auch über die öffentliche Ausschreibung jetzt noch diskutieren. Mein Gefühl ist, es ist eine Scheinausschreibung gewesen, um vielleicht absolut satzungskonform zu sein. Aber ich hoffe nicht, dass man deshalb die Ausschreibung getätigt hat, weil man irgendwie wieder auf Null zurückgefallen ist und nochmal 3 neue Kandidaten brauchte, sondern dass das einfach irgendwie so eine juristische Notwendigkeit war und dass man sich hoffentlich mit demjenigen jetzt irgendwo auf der Zielgeraden der Verhandlung befindet. Andererseits wisst ihr jetzt auch gar nicht, was man jetzt mal groß verhandeln muss, wenn man sich irgendwie mal grob einig ist, ne? Also wissen nicht, ob es dann noch ums Gehalt geht oder um irgendwelche Kompetenzen, aber letztlich, wenn man jemanden hat und jemand will, dann sollte man doch irgendwie auch schnell zueinander kommen.
Schauen wir mal, vielleicht passiert's noch vor Weihnachten. Ein ehemaliger Sportgeschäftsführer wird am Freitagabend auf jeden Fall geehrt. Zu dem könnt ihr beide ein bisschen was sagen. Zum Ralf Minge. Der wird als Ehrenspielführer dann auch im Stadion das Banner angebracht. Robert, keiner hat's mehr verdient als Ralf, oder?
ja, also haben es alle verdient, die ja als Ehrenspielfach auftauchen. Ralf war jetzt sozusagen der Nächste, der dran war, glaube ich, und hat sich's verdient. Und von daher ist es schön, dass es bei der Mitgliederversammlung so vorgestellt wurde. Nur da gab es ja auch paar Emotionen und ich glaube, die werden jetzt am Freitag dann auch wieder da sein.
Also ich freue mich total für den Minkus und wie du sagst, hochverdient. Es gibt keinen, der besser in diese Garde, in diese Riege dort oben reinpasst wie er. Und überfällig, würde ich mal sagen. Und super Mensch, super Fußballer, hat so viel für den Verein getan in den ganzen Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles dazu sagen soll.
Ich glaube, wir freuen uns alle, Tino, oder? Also auch für Ralf, gerade nach der Zeit, nachdem er ja nicht mehr im Amt war bei Dynamo Dresden, dass so jetzt quasi wirklich die letzten Wunden da geheilt sind.
Ja, zum Glück. Und Axel hat ja recht, es ist ja schon überfällig. Und es ist jetzt irgendwie auch gut, dass man es jetzt so hingekriegt hat, dass das jetzt passiert. Weil wenn man sich diese Riege, wie ihr gesagt habt, anschaut, ich meine, das können ja nicht alle sein. Und im Zweifel würde ich in Ralf Minge in seinem Wirken für den Verein auch noch vor den einen oder anderen stellen. Und dann steht ja sowieso immer die Frage, so eine Ehrenspielführer-Riege kann ja nicht beendet sein irgendwie in den 1990ern. Ne? Und insofern ist es gut, dass das jetzt auch mal weitergeht. Und nun ist zwar der Ralf auch einer eher der Älteren, aber trotzdem ist das jetzt jemand, mit dem vielleicht auch eine jüngere Generation noch mal eher was verbinden kann, als immer jemanden nur vielleicht aus den glorreichen 70ern oder 80ern zu nehmen.
Richtig, Dino, werden wir gleich hören. Der Kollege Konrad Faber, und der gehört nun zur jüngeren Generation, der kann mit dem Namen Ralf Minge und auch dessen Rede bei der Mitgliederversammlung durchaus etwas anfangen. Wir haben uns mit Conny unterhalten. Konrad, wir steigen mal mit einer Frage ein, die nichts mit Dynamo zu tun hat. Wie sieht's denn mit der Geschenkebesorgung aus?
Oh ja, Geschenkebesorgung ist ein gutes Thema.
Deshalb frage ich dich auch.
Aha, das Gute ist, ich habe drei ältere Schwestern, die sind da sehr hinten dran und meistens muss ich mich da einfach nur anschließen.
Und für die kaufst du gar nichts?
Doch, wir haben so ein System, dass jeder von uns Geschwistern einem anderen Geschwisterteil was schenkt. Das muss ich schon selbst besorgen. Aber der Rest läuft dann eigentlich so, dann schreibt eine Schwester rein, ich habe das und das für Mama als Idee, wer mitmachen will. Und dann ist natürlich klar, dass ich dann Daumen hoch mit reinschicke.
Sehr gut. Das Trikot mit der Nummer 2 zählt dann aber als Geschenk sicherlich nicht.
Nee, das gibt's so für alle.
Ach, das ist aber schön. Das ist gut. Dann lass uns mal nochmal kurz den Blick in den Rückspiegel werfen. Woran hat's denn jetzt gelegen? Kannst du es uns mit 3 Tagen Abstand nochmal erklären? War es die Defensive, war es die Offensive, war es ein Mix aus allem? Waren es tatsächlich nur die Standards, die euch so ein bisschen ins Genick gebrochen haben?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall so ein Mix von allem. Ich glaube, wenn man schaut, wurde Kaiserslautern richtig gefährlich über Standards, haben auch alle Gegentore über Standards bekommen. Das müssen wir einfach besser verteidigen. Das sind Dinge, die wir ansprechen, die so nicht passieren dürfen. Und insgesamt haben wir, glaube ich, es einfach nicht geschafft, unser Spiel so richtig aufzuziehen und haben uns eher auf das eingelassen, was Kaiserslautern spielen wollte mit uns. Und da waren wir dann einfach nicht gut genug. An dem Tag hat es dann auch nicht gereicht. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Hinten raus dann nochmal ein bisschen Spannung durchs Tor von Lemmy und dann auch nochmal 1-2 guten Chancen. Aber insgesamt muss man dann schon so ehrlich sagen, dass das eine verdiente Auswärtsniederlage war.
Wie nimmst du dann die Ergebnisse vom Sonntag wahr? Dadurch ist es ja noch kuscheliger unten geworden.
Ja, aber ich glaube, bringt nicht so viel, jetzt schon auf die Tabelle zu schauen und auf irgendwelche Ergebnisse und zu hoffen, sondern es geht um uns. Es geht darum, dass wir unsere Punkte holen, dass wir unsere Spiele so spielen, dass wir mit einem positiven Gefühl in die nächste Woche gehen. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch wieder das Hauptziel für Freitagabend. Wir freuen uns riesig. Heute war jetzt erste Doppeleinheit, schon mit Fokus natürlich auf Braunschweig. Ich glaube, da wollen wir einfach wieder in gewisser Weise ein anderes Gesicht zeigen, wollen dran anknüpfen, was wir im letzten Heimspiel gemacht haben und am besten natürlich 3 Punkte hier in Dresden lassen.
Ich bin weit entfernt davon, jetzt schon von einem 6-Punkte-Spiel zu sprechen, aber es ist halt ein direkter Konkurrent und wenn man den bezwingen könnte, wäre das schon äußerst wertvoll.
Na klar, also ich glaube aber, es gibt auch in dem Spiel 3 Punkte wie in jedem anderen, wie man so schön sagt. Aber nee, ist klar, wir wollen am liebsten jedes Spiel positiv für uns bestreiten. Wir wissen, dass mit der Wucht, was wir im Stadion entfachen können, gerade letztes Heimspiel hat es dann auch mal gezeigt, da haben wir uns dann auch endlich mal belohnt, auch mit einer richtig, richtig guten ersten Halbzeit vor allem. Da wollen wir anknüpfen, wir wollen das wieder auf den Platz bringen und dann bin ich mir auch sicher, dass es mit 3 Punkten am Freitag klappen wird.
Braunschweig ist aber eklig, ne? Also mit Abstiegskampf in den letzten Jahren kennen die sich aus.
Na klar, ich glaube, jedes Team ist so auf ihre Art und Weise einfach vielleicht ein bisschen anders zu bespielen und ein bisschen eklig. Kaiserslautern war jetzt vielleicht viel mal überspielt, viel über Standards, viel zweiter Ball. Jetzt wird wieder ein bisschen was anderes auf uns zukommen. Wir schauen uns das an, wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Aber auch da geht es dann darum, dass wir hauptsächlich schaffen, in unser Spiel zu kommen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken und in unsere Abläufe kommen, weil dann sind wir richtig gut.
Und zum letzten Heimspiel des Jahres, so ein Heimsieg, so ein letzter, weil so viele Heimsiege hat es ja in der Hinrunde nicht gegeben, wäre schon ganz schön.
Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Dynamo-Fans, würde ich sagen.
Und auch für deine Schwestern, die freuen sich sicherlich auch, wenn der Conny da einen Sieg einfährt.
Ja, na klar, also ich bekomme jede Woche Bilder, wie sie in welchen Formen auch immer, ich habe viele, drei Schwestern, einen Bruder, Mama, Papa, wie sie in irgendwelchen Konstellationen vorm Fernseher hängen und mich anfeuern, jeweils schon mit Kindern, und das ist... Es gibt mir richtig viel Kraft. Ich freue mich da immer richtig riesig drüber. Schade, dass man sie nicht so oft sieht, aber umso schöner, dass jetzt dann Weihnachtspause ist. Da ist die ganze Familie zusammen und da freue ich mich dann riesig drauf, meine ganze Family mal wieder zusammen zu haben.
Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Die ganze Family, Weihnachten bei Farbers ist bestimmt ein sehr interessantes Unterfangen.
Ja, da spinnt nicht nur der Conny in der Familie.
Sehr schön. Eine Frage noch. Du warst ja bei der Mitgliederversammlung wie alle Spieler mit dabei. Hast mitbekommen, Ralf Minge, eine Legende des Vereins, ist Ehrenspielführer geworden, wird jetzt am Freitagabend geehrt. Da wird das Banner hochgezogen. Was sagt dir der Name Ralf Minge?
Also ich muss sagen, als ich die Rede gehört habe von ihm auf der Mitgliederversammlung, das war wirklich, also das hat er richtig schöne Dinge gesagt, die glaube ich genau zu dem passen, wofür Dynamo steht. Ich habe mich richtig gefreut. Ich glaube, das ist was ganz Tolles, wenn man das in einem Verein schafft, so einen Status zu erlangen. Ich glaube, da kann er richtig stolz drauf sein. Dann freue ich mich natürlich am Freitag, wenn es soweit ist, wenn dann oben der nächste Name hängt als Ehrenspielführer. Also ich kann nur noch mal sagen, wir haben das auch danach in der Kabine zusammen besprochen gehabt, die Rede, die er da gehalten hat, da war so viel drin, was man mitnehmen kann. Das war wirklich ganz toll. Ne?
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Dann machen wir den Schwenk zum Walter-Fritsch-Turnier am Samstag in der Ballsport-Arena. Wie haltet ihr euch fit? Trainiert ihr so ein bisschen oder werdet ihr am Samstag dann ins kalte Wasser geschmissen? Na gut, bei dir als Torhüter ist es, glaube ich, relativ einfach, Axel.
Und Cory trinkt Cola.
Cory trinkt Cola. Und beim VfB Grischow wird sicherlich auch der Cheftrainer hin und wieder mal im Kreis mitspielen.
Axel wird reingeschmissen, der macht gar nichts. Nee, Axel geht auch rennen und joggen und ja, Marathon und so.
Stimmt. Axel, du bist ja der Läufer, ne? Du bist ja ganz groß aktiv. Du kannst ja quasi mit Tino Meyer in die Schuhe steigen. Also, läufst du nächstes Jahr einen Marathon oder so einen Halbmarathon oder was hast denn du nächstes Jahr vor 2026?
Ja, ehrlicherweise, seit meinem Marathon, den ich dieses Jahr gerannt bin, geht gar nichts mehr. Habe ich alle zwei Wochen eine andere Baustelle am Körper.
Danke, dass du es sagst.
Das gefällt
danke,
mir, dass Axel, sagst.
Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das belegt wieder mal,
ja, warte mal
dass
kurz, es aber jetzt, du weißt ja gar nicht, wie Laufschuhe geschrieben wird.
Ja, jetzt wird es hier in der Schlussphase. Och, ich habe Gefühle.
Ja, aber wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, Jens, wenn der Druck größer wird, weißt du?
Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen angefangen mit Laufen jetzt, natürlich auch für das Turnier. Letztes Jahr war das natürlich gerade die Vorbereitungsphase für den Marathon. Da war ich wirklich gefühlt so fit wie lange nicht. Ja, ansonsten das Übliche, vielleicht zweimal im Monat ein bisschen Fußball spielen mit meiner Altherrentruppe in Chemnitz und ansonsten nichts Besonderes jetzt in Vorbereitung.
Axel, du weißt aber auch, bei den alten Herren reicht's dir mehr als Torwart, nur Bälle zu halten. Ne? Da muss man jetzt auch was für den Spielaufbau tun.
Bei meiner Truppe in Chemnitz spiel ich draußen.
Okay, gut, na, dann bist du bestens vorbereitet. Da hängt's jetzt wirklich bloß noch an Cory.
Ja, wie immer.
Genau, und Cory hat vor einiger Zeit mal angefangen, wieder laufen zu gehen. Also ich habe es mir vorgenommen, die Turniere, die jetzt im Winter kommen, weil die sind auch nochmal anstrengend. Das ist einfach so, kurze Spielzeit, Halle und so weiter und so fort. Was für die Grundlagen Ausdauer zu machen. Also ich mache jetzt keine Intervallläufe oder sowas. Da habe ich einfach Lust mehr drauf, aber so klassisches Joggen, 45 Minuten, das habe ich ein zweimal die Woche wieder eingestellt. Bin noch ganz froh, dass ich das gemacht habe. Hab sogar letzte Woche, wie gesagt, den Spielplan zweimal richtig mittrainiert, bei Jung gegen Alt und auch bei einer Turnierform, wo ein Spieler kurzfristig ausgefallen ist. Das war am Dienstag. Dann war ich Mittwoch mal wieder bei Berle zur Behandlung. Donnerstag wollte ich joggen gehen. Wir haben gedacht, boah, gar keinen Fall, mir tut noch alles weh.
Und gilt der Satz, den Pascal Testroth letzte Woche hier gesagt hat, dass Tore schießen wie Fahrradfahren ist, das verlernt man nicht?
Richtig. Aber du musst halt in die richtige Position kommen. Und da waren noch einige Sachen dabei in dem 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, was wir, glaube ich, gespielt haben, wo ich sage, jetzt. Aber dein Kopf ist noch so, ne, dass du sagst, jetzt kommt der Ball hin, aber...
Der ist noch hinten an der Grundlinie.
So gefühlt, ey. War wirklich erschreckend, mal wieder zu sehen. So. Und die Jungs, die sind ja komplett und so, geben ja Vollgas und alles. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, bloß weil ich Trainer bin, lasst ihr mich da laufen. Also es geht ja bei uns immer um irgendwas. Und ja, aber das war dann schon wieder so, wo ich so denke, du wirst einfach älter.
Um was geht's denn da so?
Ja, wir spielen immer um irgendwas. Entweder ist es ein bisschen was für die Mannschaftskasse oder... Ach, was ist, ich muss mal gesungen werden oder ausgegeben oder ach, je nach Jahreszeit grillen. Im Wettkampfcharakter. Die Jungs müssen lernen, zu verlieren und auch zu und gewinnen zu wollen.
Sagt mal ein bisschen was für den, der jetzt noch nicht beim Walter Fritsch-Turnier war. Ich finde, das ist eine Veranstaltung, die sich mittlerweile etabliert hat, auch dort in der Ballsportarena. Es macht irgendwie Spaß, oder, Axel?
Erstens eine total coole Location. Zweitens natürlich in Dresden und ich glaube auch mit dem Nils als Verantwortlichen ist es peu à peu jedes Jahr besser geworden. Und wenn ich zurückdenke, vor 2 Jahren hatten wir, glaube ich, knapp über 1000 Zuschauer. Letztes Jahr gefühlt Zuschauerzahl verdoppelt. Und es macht einfach Spaß. Also erstmal für die Spieler ist es wie ein Klassentreffen. Und ich glaube, die Zuschauer kommen auch auf ihre Kosten, weil viele ältere, ehemalige Spieler einfach auch zum Greifen sind, zum Greifen nah sind. Und die Spieler sind nahbar, ne? Also es ist irgendwie so, ist echt ein schöner Termin.
Wisst ihr, ob Ailton kommt? Werder Bremen kommt ja auf jeden Fall.
Ich glaube schon.
Kommt, ja?
Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen für Ailton, aber ich glaube, er kommt.
Das hoffen wir schon. Die spielen ja in der anderen Gruppe Bremen mit Aue, Cottbus und Jena. Und ihr als Titelverteidiger gegen Union Berlin, Kaiserslautern, vielleicht die Revanche für die Niederlage von den Profis. Und dann gegen den ersten FC Magdeburg. Was sagen wir zu der Gruppe, Cori?
Ja, kommt da immer drauf an, wer da mitkommt. Also es ist ja immer
guckst
so.
Guckst du dir die Namen vorher an, sagst du, interessante
ja, Truppe? Ja, jetzt schon sagt, kommt Ailton mit, kommt der mit. Wenn dann Ailton, keine Ahnung, Schnupfen kriegt am Donnerstag, Freitag, dann wird er nicht mitkommen. Ne? Aber laut Werder Bremen, laut den Offiziellen ist er mit dabei. Ist ja bei uns ähnlich, wenn da, ich sage jetzt mal, zwei vielleicht ausfallen, die noch ein bisschen jünger sind und ein bisschen schneller vielleicht auch sind, hebt das die Qualität enorm, vor allem in der Halle auf so kurzen Bewegungen. Von daher muss man dann abwarten, wer da bei jeder Mannschaft mitkommt. Alle Mannschaften, die da sind, haben ihre Qualität, wenn die Top-Leute mitkommen noch, sage ich mal. Und da müssen wir dann gucken. Lauter, die habe ich jetzt zweimal gesehen, da war es jetzt nie die jüngste Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal.
Cori, wer ist denn bei Dynamo noch jünger und dynamischer als du?
Sascha Pfeffer.
Dann kommst du aber gleich, oder?
Ja, Lars Jungnickel ist auch schon noch mal explosiv. Also das darf man nie, der hat einen super Abschluss mit rechts und links. Und Lars hat ja jetzt die Gruppe da bei Dynamo unter seinen Fittichen, diese Abnehmen, sag ich mal, die Weightwatcher-Gruppe von Dynamo da, das es auch so seit ein paar Jahren schon gibt und das macht ja
Fußballfans im Training, oder?
Ja, irgendwie sowas, die da abnehmen und sich immer da treffen regelmäßig, aber mit Ernährungscoaching und so. Der Lars war jetzt auch ja in Bochum oder in Frankfurt, waren die bei einem Turnier oder was? Und waren da Freitagabend in Bochum mit beim Spiel und dann Samstag dort zum Turnier oder irgendwas. Und er selber hat jetzt auch abgenommen wieder. Also
war ja am Hals.
Nee. Ich war beim Testspiel gegen Cottbus, ja, da habe ich Lars mal wieder getroffen und da hat er mir das mal alles erzählt und deswegen auf Nickel setze ich da auch ein paar Stücke.
Jetzt hat er richtig Druck.
Aber jetzt, also Lars Jungnickel muss performen am Samstag.
Definitiv. Naja,
aber ihr müsst auch wirklich performen. Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber das Turnier lebt schon vom Gastgeber, mein lieber Axel. Halbfinale sollte Mindestziel sein.
Ja, und vom Hallensprecher auch.
Naja, ich stehe am Rand und mit dem Mikrofon und der Cola in der Hand.
So. Ja, genau.
Von daher.
Das ist schon der erste Fehler.
Ja.
Nee, naja, nicht klar, nicht das Turnier vom Gastgeber. Und ja, wir hoffen, dass wir den Heimvorteil wieder nutzen können. Auf der anderen Seite, ehrlicherweise, Union ist immer in der Auslosung drin für einen Turniersieg. Also das wird richtig schwer. Magdeburg hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Auftaktspiel, wenn die eine einigermaßen gute Truppe haben.
es sind halt auch immer nur 10 Minuten Spielzeit, ne? Und es kann so schnell gehen. Muss immer viel zusammenkommen. Die letzten 2 Jahre lief es sehr gut für uns und mal schauen. Also ich hoffe, dass wir auch am Samstag wieder das Glück des Tüchtigen haben.
Das wäre euch zu wünschen. Und wie gesagt, eine schöne Ballsportarena, gibt, glaube ich, noch Tickets. Und dann kann man sich das Ganze anschauen. Und es ist, wie es die Jungs gerade schon gesagt haben, wirklich nahbar. Also man kommt schnell an den Selfie ran, man kriegt seine Autogramme und man hat eine Menge Spaß. Und so einfach und so schnell sieht man die Fußballstars von einst nicht wieder, muss man einfach so sagen. Es ist wirklich eine schöne, launige Veranstaltung. Und ich glaube, für euch gibt es nach dem Turnier dann immer noch eine dritte Halbzeit, oder, Axel?
Weiß ich nicht.
Du fährst dann gleich nach Hause und trainierst für den nächsten Marathon, klar.
Mal gucken, wie das Turnier läuft. Nein, natürlich. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist ja auch trotzdem wie ein Klassentreffen. Ich weiß definitiv, dass Ronny Nicol mitkommt, der ja auch ein guter Freund von mir ist. Thomas Hübener hat sich angekündigt und auch wir natürlich mit unserer Mannschaft freuen uns bei jedem Hallenturnier, wenn wir uns wieder sehen. Und dann gibt's natürlich noch 1-2 Bierchen danach und ja, dann wird zusammen gelacht, dann wird ausgewertet und ein bisschen gefrotzelt und ja, dann ist es auf jeden Fall auch dunkel, wenn wir da nach Hause gehen.
Das ist schön. Aber dunkel ist es, glaube ich, sogar schon im Finale. Ich freue mich, wie Multitasking der Kollege Koch ist. Der trinkt Cola, der macht die Trainingsnachbereitung oder Vorbereitung für den nächsten Tag, der guckt italienischen Fußball und macht noch Podcast. Und wahrscheinlich bestellt er auch noch Weihnachtsgeschenke für seine Kinder hier. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Lässt bestellen, eine Bezahlung.
Oder lässt, ja, genau. Irgendeine künstliche Intelligenz bestellt auch gerade noch eine Geschenke für den Cori. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich. Wie steht's Cori? Ist gerade der Ausgleich gefallen? Oder
ja, weil kurz du so davor.
Kurz also, davor.
Also, die Riesenchance der AC Mailand.
Okay.
Halten und es bleibt beim 2-1.
Ist gar kein Podcast, ist Fan-Talk.
AC Mailand.
AC Mailand gegen? Ich hab's nie verstanden.
Turin.
Okay, Juve.
Nee, FC oder AC, wie die hießen.
Okay, gut. Gut, dann vielen Dank, Männer. Wir sehen uns am Samstag. Euch zwei sehe ich am Samstag. Seid ihr Freitag auch im ruhmreichen Rudolf-Habich-Stadion dabei beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig? Oder, nee, das ist wichtig, früh ins Bett gehen. Ja, professionell, wirklich, Freitagabend, schön, rechtzeitig ins Bett, sich nicht mehr irgendwo in der Stadt rumtreiben, sondern auf den Trainer hören, auf den Hardy. Was gibt der Trainer mit, der Kollege Schade?
Das wird er Samstag dann machen.
Okay.
Der würde uns den Freitagabend jetzt nicht mehr verbieten.
Das ist auch viel zu gut. Gut, Axel, viel Spaß in Erfurt noch. Gönn dir eine Thüringer. Danke. Und danke, dass du dabei warst. Gerne mal wieder. Axel Keller, der frühere Dynamo-Torhüter, zu sehen am Samstag beim Walter-Fritsch-Turnier in der Ballsport-Arena. Und gleiches gilt auch für den Kollegen Robert Koch, wenn der bis Samstag fertig ist und alle Weihnachtsgeschenke bestellt hat für seine vielen Kinder, für seine vielen Söhne. Da bin ich dankbar, Cori, dass du das gemacht hast, weil damit ist so ansatzweise die Rente gesichert. Und dafür tun deine Söhne so ein bisschen was. Von daher, ist da fußballerisches Talent, war doch bei dem einen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war doch ganz gut, oder?
Die beiden Kleinen, ja, die wursteln so mit. Aber bei Moritz und bei Romeo, der sieht schon ganz gut aus jetzt.
Sehr gut. Gerne Dynamo Dresden, ne? Also ich sag nochmal, das ist der Verein, wo du mal gespielt hast. Die können guten Nachwuchs gebrauchen. Und das wird ja auch immer mit dem Nachwuchs. Also das siehst du ja gerade beim Kollegen Müller, Ömichen, Menzel, das geht schon. Gut, Männer, Robert und Axel, bis Samstag.
Jawohl, ja, danke dir. Ja.
Danke euch. Ja,
danke.
Ciao. Ciao. Das waren Axel Keller und Robert Koch. Samstag, 13. Dezember, Walter-Fritsch-Turnier in der Ballsport-Arena. Samstag, 13. Dezember, Kirche Groß-Naundorf mit Hempels und Freunden gemeinsames Singen. Habe ich nämlich auch entdeckt. Und der Richard Hempel war ja bei uns zu Gast. Mit Hempels und Freunden wird gesungen. Bist du ein guter Weihnachtssänger?
Ich würde mal ganz selbstbewusst sagen, ja, nee, natürlich
klar,
nicht.
Du kannst alles.
Ich brumme mit. Ich kann natürlich nicht singen. Ihr habt es ja vorhin gehört. Ich brumme einfach mit, aber ich singe Weihnachtslieder Tatsache gern.
Da gibt's den Heidenheimer Rollmopssalat und es wird gesungen bei Meyers.
Es gibt den Holdenstädter Heringssalat und es wird gesungen bei Meyers. Gut. Genau.
Und was ich entdeckt habe, weil wir ja gerade übers Laufen geredet haben. Was ist es denn jetzt, der Marathon 2026? Kannst du das schon lüften?
Nein, kann ich noch nicht, weil es gibt noch keine definitive Entscheidung. Ich warte auf eine Startzusage.
Gut.
Das müssen wir uns noch jetzt in die nächste Woche oder auch ins neue Jahr mitnehmen.
Na gut. Wir können versprechen, dass wir am 13. Januar einen Live-Podcast gestalten wollen. In Dresden, weiß ich. Tickets wird es demnächst bei uns auf der Seite geben. Werden wir auch über unsere sozialen Netzwerke verlinken. Und wir hören uns in der nächsten Woche definitiv wieder. Vielleicht kannst du uns dann auch schon sagen, welcher der nächste Marathonlauf ist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Wildberry Wonder ist am Freitag am Start. Definitiv.
Das ist gut, Jens, dass du das selbst nochmal zur Sprache bringst. Ja, weil du erzählst zwar ständig, dass in deiner Bubble von Torwartkritik und Schreiberraunen die Rede ist, aber du kannst ruhig auch sagen, dass dich bestimmt 10 bis 100 Nachrichten und Gespräche erreicht haben, dass es an dir am lag, dass es da eben keinen Tee gab.
Aber ich habe viel Glühwein an diesem Wochenende getrunken und ich sag dir, es gibt wirklich tatsächlich fürchterlich schlechten Glühwein in diesem Jahr 2025. Wenn mir noch irgendjemand richtig guten Glühwein empfohlen kann, ich habe vorhin mal Apfelglühwein vom Discounter versucht, den kann man an der Tasse trinken und danach kann man sagen, okay, habe ich auch probiert, für dieses Jahr abgehakt.
Aber Jens, da musst du aufpassen, gerade wenn du mehr Glühwein trinkst, ist es oft so, dass der letzte schlecht ist. Dass der letzte nicht mehr so schmeckt, weißt du?
Das habe ich mir sagen lassen. Häufiger gemerkt. Ja, die Probleme kenne ich. Tino, ich danke dir. Auch für die Lebensweisheiten am Schluss. Ich wünsche dir eine schöne Woche noch. Sehen wir uns am Freitag im Stadion?
Wir sehen uns Freitag am Stadion, Jens. Und ich wünsche uns die nächste 150 Folgen. Und wenn du jetzt nochmal die Tröte machen könntest wie am Anfang, dann wäre es schön rund. Sehr gut. Wenn ihr jetzt sein Gesicht dazu gesehen hättet, oh, unbezahlbar. Damit verabschieden wir uns jetzt in die Nacht, kann man sagen, weil wir haben heute spät aufgenommen.
Mhm. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.